Schönen guten Abend aus Frankfurt. Mein Name ist Tom Steininger.
Ja, schönen guten Abend. Mein Name ist Katrin Karnes.
Wir begrüßen Sie zu unserem Enlighten Next Webcast hier aus unserem Frankfurter Sender. Und wir machen heute den zweiten Teil unserer Serie über die drei Gesichter Gottes im Anschluss an das Webseminar von Ken Wilber und Endo Cohen.
Und für alle, die vielleicht auch zum ersten Mal zugeschaltet sind, nochmal eine kurze Einführung, wie wir diese Donnerstagsgespräche hier führen. Tom und ich werden ein einführendes Gespräch ungefähr 15, 20 Minuten halten. Sie sind hier per Internet zugeschaltet und können sich später auch über Telefon diesem Gespräch mit anschließen.
Ja, und die meisten von Ihnen, von euch werden wahrscheinlich auch letzte Woche dabei gewesen sein, wie Katrin Karnet gemeinsam mit Stefan Karnet über das erste Gesicht Gottes gesprochen hat. Und vielleicht für diejenigen von Ihnen, die zum ersten Mal den Begriff die drei Gesichter Gottes hören, das ist zwar ein schöner Begriff, aber er erklärt sich nicht unbedingt gleich von selbst. Das ist eine Begrifflichkeit, die Ken Wilber eingeführt hat im Rahmen seiner integralen Spiritualität. Und im Prinzip geht es darum, zu sehen, dass unsere Beziehung zum Absoluten in verschiedener Sichtweise gesehen werden kann. Nämlich als eine Beziehung, in einer Ich-Beziehung, wo vor allem in der Meditationserfahrung die Beziehung zum Absoluten eine Erfahrung ist, wo ich nicht getrennt vom Absoluten bin. Jeder, der eine tiefe Meditationserfahrung hatte in seiner eigenen Praxis, wird wahrscheinlich eine Ahnung davon haben, dass hier eine Non-Dualität von meiner Subjektivität und dem Absoluten zumindest als Ahnung wahrnehmbar ist. Und letzte Woche in dem Gespräch über das erste Gesicht Gottes haben Stefan und Katrin Karnet sehr ausführlich darüber gesprochen. Diese erste Beziehung, diese Beziehung zur ersten Person Gottes, zur Ich-Perspektive, ist das, was in der Meditation sehr stark erfahren werden kann. Die dritte Perspektive ist das, was Ken Wilber so das Web des Lebens nennt. Einfach die Beziehung zum Absoluten, zum Göttlichen im Naturprozess oder im Werdensprozess, der vor allem in der Es-Perspektive von den Dingen, die sich entwickeln, dem Universum, das sich entwickelt, der Evolution als göttlicher Ausdruck, all das, was wir, wenn wir die Schöpfung anschauen, das Universum anschauen und es in seiner Göttlichkeit erkennen, diese Beziehung zum Absoluten meint Ken Wilber, wenn er vom dritten Gesicht Gottes spricht. Das zweite Gesicht Gottes, die Du-Perspektive, auf die wir heute hauptsächlich eingehen wollen, ist genau das, was er sagt. Die Du-Perspektive, wo ich, wer immer dieses Ich ist, ein Du als Gegenüber hat, das das absolute Selbst ist. Diese Beziehung des Individuums zum Absoluten als Du-Beziehung. Und ich habe letztens in einem Seminar mit Terry Patton, der sehr eng mit Ken Wilber zusammenarbeitet und der sehr viel über das zweite Gesicht Gottes spricht, hier einen sehr schönen Satz gehört, wie er diese Du-Beziehung beschrieben hat, wo er gesagt hat, eine Du-Beziehung entsteht erst dann wirklich, wenn ich einem Gegenüber in die Augen sehe und bemerke, dass das Gegenüber mir in die Augen sieht. Das heißt, wenn diese Beziehung eine gegenseitige Beziehung des Erkennens ist, wo ich in Beziehung zu etwas bin, das in Beziehung zu mir steht. Das ist eine Du-Beziehung.
Schön, wie du die Zusammenhänge auch gerade jetzt dargelegt hast. Und ich würde einfach jetzt von hier aus auch ein bisschen in die Erfahrung gehen, die ich einfach dabei hatte, als du das eben beschrieben hast. Dieses Gegenüber und gerade, was du eben gesagt hast, dieses Du entsteht erst, wenn ich dem Gegenüber in die Augen schaue und dieses Gegenüber mich anschaut. Die Erfahrung, die wir dabei haben, ist ja sofort eine von unglaublicher Verletzlichkeit. Ich muss mich öffnen dem Gegenüber. Und wenn wir noch dazu sagen, dieses Gegenüber ist höher, größer als das, was ich bin, da merken wir richtig, wie in uns etwas passiert, was wir gar nicht gerne erfahren wollen. Es fordert uns heraus, damit uns auseinanderzusetzen, wer ist dann dieses Ich, was hier sitzt?
Das stimmt total. Wenn man in diese Beziehung hineingeht und sie wirklich ernst nimmt, diese Du-Beziehung zum Absoluten, dann ist es wirklich so die verletzlichste Beziehung, die man haben kann. Weil es ist wirklich eine Beziehung, die, wo kein relativer Raum möglich ist, weil es eine Beziehung zum Absoluten ist. Und trotzdem bin ich als Individuum da. Und ich werde als Individuum, als inkarniertes Einzelwesen anwesend in dieser Beziehung sein und habe eine Beziehung zu etwas, das auch nicht getrennt ist von mir. Es ist nämlich auch darüber müssen wir, glaube ich, später noch reden, dass diese Du-Beziehung kein unbedingter Widerspruch ist zur Non-Dualität. Das ist an sich schon eine ganz spannende Sache, aber dass trotzdem hier eine Beziehung da ist, eine Beziehung zwischen mir als Einzelnen und etwas, was absolut, was höher ist und was auch einfach diese Dimension des Heiligen hat.
Ja, genau. Und wir können auch diese drei Perspektiven, darüber haben wir letzte Woche auch gesprochen, im Grunde so, wie wir sie jetzt betrachten, einzeln für sich gesehen, ist es ja nur ein Moment der Betrachtungsweise. Sie existieren ja immer gleichzeitig. Es sind nur verschiedene Betrachtungsweisen. Darin sieht man auch, es ist eine Non-Dualität.
Genau.
Aber wir haben die Fähigkeit, es in diesen verschiedenen Perspektiven zu betrachten. Und auch die tiefste spirituelle Sehnsucht, die wir erfahren, ist ja auch eine Sehnsucht der Hingabe zu etwas Höherem.
Nee, es ist auch schön, das noch herauszugreifen, weil wenn man sich das Wort Perspektive genauer anschaut, ist das Schöne, dass eine Perspektive immer schon sagt, dass sie nicht das Ganze ist. Eine Perspektive ist eine bestimmte Sichtweise, die ich auf ein größeres Ganzes einnehme. Und wenn ich eine Perspektive einnehme, sage ich eigentlich schon implizit mit, dass ich auch eine andere Perspektive einnehmen kann. Dass die Perspektive eben nur eine Perspektive ist. Und diese Du-Perspektive ist eine bestimmte Sichtweise auf das Absolute, das Göttliche, aus der Perspektive des einzelnen, individuierten Menschen. Und es ist wichtig, diese Perspektive auch einnehmen zu können, weil meistens, wenn wir durchs Leben gehen, gehen wir als individuierte Einzelne durchs Leben, nicht als ich, der große Kosmos. Und es ist spannend, sich anzusehen, als dieser Einzelne oder die Einzelne, habe ich überhaupt eine Beziehung zu dem Ganzen? Oder bin ich, sobald ich Einzelner bin und nicht in Meditation aufgelöst im Ganzen, vielleicht vollkommen beziehungslos zu diesem Großen?
Genau. Und wir hatten uns ja im Vorfeld zu diesem Gespräch jetzt auch darüber unterhalten, dass gerade hier im Westen, in unserer Kultur, mit der Entstehung der Wahrnehmung, dass wir ein Individuum sind, gerade eben auch diese Du-Perspektive, die Perspektive war, die uns zutiefst geprägt hat.
Ja, das ist das Spannende, also, wenn man es vor allem aus unserer postmodernen Perspektive ansieht, dass einerseits in unserer westlichen Tradition mehr als in allen anderen spirituellen Traditionen, mehr als in den ursprünglich schamanischen Traditionen, mehr als in den östlichen, buddhistischen, hinduistischen Traditionen oder auch im Taoismus, diese Beziehung des Einzelnen mit dem Absoluten, die Beziehung des Menschen mit Gott im Vordergrund steht und nicht zufällig die hauptsächliche spirituelle Praxis in unserer griechisch-jüdisch-christlichen Tradition, das Gebet, die hauptsächliche spirituelle Praxis war, nicht die Meditation. Und wenn man sich anschaut, was ist denn das Gebet als spirituelle Praxis? Es ist die Beziehungsaufnahme des der Einzelnen zum Göttlichen, zum Absoluten. Es ist genau diese Pflege des Einzelnen und ihrer Beziehung zum Absoluten. Und ich glaube, es ist kein Zufall, dass in unserer Tradition die eben wie keine andere Individuation hervorgebracht hat, uns als moderne und postmoderne starke Einzelwesen hervorgebracht hat, es die gleiche Tradition ist, in der auch diese Beziehung, nämlich die Beziehung des Einzelnen zum Göttlichen, so sehr im Vordergrund stand. Und dann, interessanterweise, jetzt, in den letzten 30 Jahren, wo man so etwas wie eine Wiederentdeckung der Spiritualität verzeichnen kann, ist genau diese Perspektive ist, die wir vollkommen außer Acht gelassen haben. Also viele Menschen sind auf Meditationsretreats gegangen, sind nach Indien gegangen, haben Naturmystik gepflegt, pflegen Naturmystik. Aber diese Beziehung, die eigentlich sozusagen unsere westlich-abendländische Beziehung ist, ist eigentlich diejenige, die wir mit der größten Scheu belegen, wo wir die größten Reserviertheiten haben, das aufzunehmen. Und das hat, und das werden wir später auch noch hören, wenn wir den Gesprächsausschnitt zwischen Kane und Andrew hier hören, sehr viel damit zu tun, dass natürlich unser Individuationsprozess auch auf einem bestimmten Punkt angekommen ist, nämlich auf dem Punkt, wo es nichts mehr als das Individuum gibt. Dieser Narzissmus der Gegenwart kann natürlich vor allem eines nicht ertragen, eine Beziehung zu etwas Größerem, zu etwas Heiligen, wo ich als Einzelner vielleicht auf die Knie gehen muss.
Ja, und vielleicht können wir noch einen Moment verharren in diesem Gespräch, in dem, was du vorher angesprochen hast, was die Beziehung angeht. Die Beziehung zu einem Gegenüber. Denn einerseits ist uns das so bekannt, es fühlt sich so natürlich an, und gleichzeitig ist es so sehr das, was wir, wie gesagt, mit dem Badewasser ausgespült haben. Es ist nichts, was wir in den letzten 30, 40 Jahren in der spirituellen Praxis authentisch üben konnten. Vieles, was übrig geblieben ist, ist das, was von unseren meistens Großeltern noch kam, wo wir gesagt haben, ja, die haben noch wirklich an einen Gott geglaubt, aber danach doch nicht mehr wirklich. Und wir haben dann einfach gesehen, diese Tradition war nicht das, was wir weiterleben wollten, wo wir wirklich einen tiefen Sinn erleben konnten, außer dass wir uns etwas hingeben mussten, weil es eben so die Tradition war. Aber es wirklich in sich zu erfahren und zu sehen, dieses Gegenüber ist wirklich das, was wahr ist.
Ich glaube, das spannende Wort, das du jetzt erwähnt hast, ist das Wort Gegenüber. Mhm. Weil mit der Wiederentdeckung der Spiritualität in unseren postmodernen Zeiten haben wir uns sehr wohl wieder auf eine spirituelle, auf eine göttliche Dimension eingelassen, aber hauptsächlich eben in einer Art und Weise, wo ich und meine Selbstbezüglichkeit nicht gefährdet wird. Wenn ich einfach erfahre, dass ich letztendlich göttlich bin, dass ich nicht getrennt vom Göttlichen bin, ist es eine sehr tiefe, eine sehr radikale und eine sehr wichtige spirituelle Erfahrung. Aber es ist natürlich eine spirituelle Erfahrung, die nicht primär dazu geeignet ist, mich vor etwas, dem ich gegenüberstehe, in die Knie zu bringen. Zu sehen, Moment mal, ich als Einzelner bin vielleicht auch jemand, der sich einer größeren Dimension, und das Wort schon ist ein Unwort in unserer Sprache, unterordnen muss.
Mhm, genau. Genau. Allein auch in die Knie zu gehen. Das war ja auch eine wirkliche Errungenschaft zu sagen, erstmal, ich bin nicht getrennt von Gott. Und dann kommt da natürlich die Schlussfolgerung, warum sollte ich in die Knie gehen, wenn alles eins ist?
Ja.
Und beide, Ken Wilber und Andrew Cohn, für euch, die ihr den Webcast vielleicht auch gehört habt, haben beide auch ausgedrückt, wie wichtig es ist, zu diesem zweiten Gesicht Gottes zurückzufinden, in der Ganzheit der Perspektiven Gottes, um wirkliche Transformation, spirituelle Transformation zu erreichen.
Eine interessante Erfahrung, die ich auch gemacht habe, wie ich, und ich glaube, das war jetzt ungefähr vor 2-3 Jahren, wie das Buch Integrale Spiritualität von Ken Wilber rauskam, hatten wir auch einen Schwerpunkt unseres Magazins Enlighten Next, das damals noch What is Enlightenment hieß, zu diesem Thema. Und wir hatten damals so Leserabende in verschiedenen deutschen Städten organisiert, wo wir in Hamburg und in Berlin und in verschiedenen anderen Städten einfach Leser unseres Magazins zu einem Abend zusammengefunden haben und wo wir über diese drei Gesichter Gottes gesprochen haben. Und die für mich eigentlich verblüffende Erfahrung, weil ich sie so nicht erwartet habe, war, dass die heftigste Reaktion die auf das zweite Gesicht Gottes war. Und zwar heftig, nicht in dem Sinn, dass Leute sich dagegen gesträubt hätten, sondern dass Leute sich unheimlich befreit gefühlt haben. Mhm. Dass etwas, das sie, die durch die Bank sehr spirituelle Menschen waren, in den letzten Jahren ihrer eigenen spirituellen Praxis so nach hinten geschoben haben, weggeschoben haben, in einen Winkel geschoben haben, das ist irgendwie so gestrig, katholisch, altmythisch, das ist keine moderne Spiritualität, auf einmal dadurch, dass Ken in der Lage war, das in einer integralen Weise zusammen sichten zu können, wieder Platz dafür war. Und die Reaktion war wirklich tief emotional. Also die Leute haben es mit einer starken, positiven Emotionalität auf diese neue Möglichkeit reagiert, auch diese Perspektive gegenüber dem Göttlichen wieder einzunehmen. Und es hat mich damals auch selber sehr betroffen. Und es hat auch meine eigene Erfahrung wieder gespiegelt. Ich meine, in der speziellen spirituellen Praxis, die wir haben, wir sind ja beide Schüler von Andrew Cohen und sind hier in einer Beziehung zu einem spirituellen Lehrer, einem Guru. Und diese Beziehung zu einem spirituellen Lehrer ist natürlich auch eine Du-Beziehung. Und der spirituelle Lehrer repräsentiert natürlich auch das Absolute in seiner Lehrfunktion. Das ist die Beziehung, die man einnimmt, oder diese Vertrauenshaltung, die man einem spirituellen Lehrer gegenüber einnimmt, dass hier wirklich auch eine Beziehung, im Menschen eine Beziehung zum Absoluten in einer menschlichen Beziehung gefunden werden kann. Insofern ist es etwas, das uns nicht fremd ist, aber trotzdem es so explizit, wie Ken Wilber es gemacht hat, wirklich auch dargelegt zu finden, dass das etwas ist, das wir wieder aufgreifen müssen, ist, glaube ich, wirklich ein Schritt, der ein großer Bestandteil dessen ist, was es bedeutet, über eine postmoderne Spiritualität hinauszugehen und zu sehen und zu schauen, was ist der nächste Schritt in dem, was eine spirituelle Auseinandersetzung mit unserer Gegenwart bedeutet.
Absolut. Und ich finde es ja auch interessant, dass Ken Wilber es die drei Gesichter Gottes genannt hat.
Das stimmt.
Er könnte ja auch sagen, die drei Perspektiven des Bewusstseins.
Stimmt.
Oder von Spirit. Weil eine Erfahrung, die ich auch gemacht habe, ich habe ja auch 5 Jahre in Holland gelebt. Und die Erfahrung in Holland verglichen zu Deutschland war ganz extrem, dass man sich völlig altmodisch gefühlt hat, wenn man überhaupt das Wort Gott in den Mund genommen hat. Und die Möglichkeit einer Hingabe oder einer Sehnsucht zu der Hingabe zu Gott war etwas, was in dieser echt extrem postmodernen Kultur völlig nicht mehr existierte.
Ich frage mich, ob das nicht auch ein guter Augenblick ist, jetzt das Gespräch auch einfach mal für diejenigen zu öffnen, die hier sich an diesem Thema der drei Gesichter Gottes und des zweiten Gesichtes Gottes beteiligen wollen, einfach mal zu schauen, ob es von euch, von Ihnen, von den Zuhörern hier Fragen oder Anmerkungen gibt, die ihr ins Gespräch mit einbringen wollt.
Die Telefonleitung ist freigeschaltet. Die Telefonnummer findet ihr in dem E-Mail, in der ihr auch den Link zu dem Webcast gefunden habt.
Tom, du hattest eben das Thema Guru angesprochen. Können wir das zweite Gesicht Gottes auch definieren als den inneren Guru, dem wir uns überantworten und den wir immer stärker verwirklichen wollen?
Ich weiß nicht, ob ich ihn den inneren Guru nennen würde, weil die Beziehung zu einem Guru, zu einem spirituellen Lehrer, ist eigentlich die Beziehung zu jemandem, der auf das Göttliche verweist oder ein Ausdruck dessen ist in seiner Idealform. Aber die Beziehung, die Beziehung in diesem zweiten Gesicht Gottes ist eine Beziehung zu Gott selber. Jemand, der am Telefon ist, hat jetzt auch noch den Computer im Hintergrund laut gestellt. Eine Bitte an euch alle, wenn sie ans Telefon geht, bitte den Computerlautsprecher leise zu stellen, weil sonst haben wir hier so eine Echo-Funktion drinnen. Entweder das zu machen oder einfach in ein Nebenzimmer zu gehen. Okay, aber jetzt ist auch wieder leise geschaltet. Ich sage es nochmal kurz. Die Beziehung, ich würde sie nicht die Beziehung zum inneren Guru nennen, weil sie ist wirklich die Beziehung, um in der wirklich traditionellen Sprache zu bleiben, zu Gott selber.
Ja. Das heißt, über diese Beziehung eben auch überhaupt erstmal die vollkommene Hingabe ermöglichen.
Ja, weil die Beziehung zu einem Guru ist insofern eine Beziehung, die hier auch in diese zweite Perspektive hineinspielt, als ein Lehrer ja diese Göttlichkeit auch in seiner eigenen Realisation manifestieren sollte. Das heißt, ein wirklich authentischer spiritueller Lehrer ist auch Ausdruck von etwas Göttlichem.
Ja.
Und insofern stimmt es natürlich, was du sagst, dass die Guru-Beziehung sehr viel mit diesem zweiten Gesicht Gottes zu tun hat. Und meine Beziehung zu einem Guru hat insofern mit einer Du-Beziehung zu Gott zu tun, als wenn ein spiritueller Lehrer wirklich authentisch ist, er Göttlichkeit auch manifestiert. Das macht einen spirituellen Lehrer authentisch.
Ja.
Gibt es noch weitere Wortmeldungen?
Hier ist die Waltraud.
Hallo.
Hallo, Waltraud.
Guten Abend miteinander. Ich denke, was ihr gesagt habt über Menschen, die in den 60er, 70er, 80er Jahren nach Indien gegangen sind und diese personale Beziehung zu dem Urgrund zugunsten von einer meditativen und direkt zum Urgrund haben zu wollen über die Meditation. Das betrifft nämlich nur einen Teil der Menschen. Ein ganz großer Teil blieb in diesem vertrauten Muster, was wir eine personale Gottesbeziehung nennen. Und ich denke, das ist zum Teil ja auch noch ganz stark verankert in allen Fundamentalismen und der verschiedenen Weisheitstraditionen und Religionen. Da gibt es diese ganz direkte Beziehung, Ich-Du-Beziehung, ja?
Mhm.
Die blieb da erhalten, vermute, dass die anderen beiden Beziehungen, die Himmelber noch anspricht, also die Ich-Es-Beziehung und die Ich-Unio-Beziehung, die dort nicht leben kann oder nicht gesehen wird oder außer Acht gelassen wird, vielleicht auch, weil sie Angst macht. Weiß ich nicht, was das ist. Aber ich denke, dass die Aussage von Wilber, die trifft nur einen Teil von unserer westlichen Gesellschaft. Sie hat einen ganz anderen Aspekt.
Also, nein, sie trifft auf jeden Fall nur für einen Teil der Gesellschaft zu. Du hast ja auch sozusagen die Fundamentalisten auch angesprochen. Und das, was Ken Wilber hier anspricht, spricht er natürlich vor allem für die Postmodernen an.
Mhm.
Und die Postmodernen, das ist nur ein Segment und sogar nur ein kleines Segment der Gesellschaft. All die Fundamentalistischen, auch die fundamentalistischen Christen oder genauso fundamentalistische Hindus, Moslems, Juden, sind genau in dieser alten Du-Beziehung, wie du sie beschrieben hast. Diese Bewegung, die wir gerade versucht haben zu beschreiben, insofern ist es sehr gut, was du sagst, trifft nicht für die ganze Gesellschaft zu, sondern diese postmoderne Spiritualität, die wir versucht haben zu charakterisieren, trifft eben nur für den postmodernen Teil der Gesellschaft zu. Das sind höchstens 20%. Und das ist schon hochgegriffen.
Ich hab ja, glaube ich, auch Katrin schon gemailt, dass ich für mich, nachdem ich das gehört habe von Tim Wilber, dass diese drei Beziehungsmodi nötig sind, dass da für mich wieder eine Türe aufging zu dieser Ich-Du-Beziehung, die ich auch aus Kindertagen kenne und wo ich dann irgendwann gesagt habe, nee, das ist alt und das ist, damit habe ich es abgewertet und wollte nur die zur Non-Dualität haben. Und in der Zwischenzeit ist das für mich beides nebeneinander in seiner Existenz möglich und ich bin mir da nicht mehr Kram, dass ich sage, ach, das ist Kinderkram oder es ist alt oder dass ich es abwerte, sondern sage, es ist eine Beziehungsart oder eine Möglichkeit, mit diesem Allumfassenden in Kontakt zu treten. Also für mich war das auch ein Stück Erleichterung und Befreiung.
Ja.
Ja, du beschreibst genau das, was Tom vorher auch beschrieben hat, was sehr stark die Reaktion darauf ist. Und man sieht ja auch wirklich den evolutionären Prozess, dass du ja von einer Generation kommst, die sich dann weiterentwickelt hat.
Mhm.
Ja, und darüber werden wir dann nächste Woche auch reden. Was ist dann die S-Perspektive, die Erfahrung dieses Stromes, diesen Gott als den evolutionären Impuls selber.
Ich möchte noch eine Anmerkung dazu machen, die ich sehr erwähnenswert finde, weil diese Du-Perspektive, ich glaube, das ist auch wichtig zu sehen, dass wir hier zu einer neuen Du-Perspektive finden müssen, die wir erst wirklich auch entdecken müssen, wo ich noch gar nicht so sicher bin, wie sehr wir in diese Neuheit überhaupt schon vorgedrungen sind. Weil es geht nicht darum zu sagen, okay, die alte Kindheitsbeziehung zum Göttlichen geht jetzt auch wieder, so zu diesem mythischen Gott, und ich sage es einmal ganz karikiert mit Rauschebart und auf der Wolke, es geht nicht um ein Zurück zu einem mythischen Gottesverständnis, sondern das Schöne an dieser Sichtweise zu sehen, es ist die Möglichkeit einer Du-Beziehung, die nicht in diesem mythischen Bild verhaftet bleibt und die sehr wohl auch erkennt, dass letztendlich das Göttliche etwas Non-Duales ist, aber dass ich trotzdem als einzelnes Individuum eine Beziehung auch zu einem Gegenüber hier einnehmen kann. Indem ich als Tom hier eine Beziehung zum Ganzen einnehme, und zwar als Tom, und nicht als das Ganze zum Ganzen. Und ich glaube, dass wir erst so am Anfang dessen stehen, wirklich zu sehen, dass das eine neue Form der Du-Beziehung ist und dass wir hier auch etwas pionieren müssen und dass es nicht darum geht, jetzt einfach sozusagen wieder zum Alten zurückzukommen, aber dieses Spannungsverhältnis ist, glaube ich, genau das, was auch so aufregend an dem ist. Jetzt noch einmal die Frage, weil ich höre gerade meine Stimme wieder im Hintergrund. Jemand dürfte Telefon und Computerlautsprecher in Nähe zu haben, dann bitte den Computerlautsprecher abzuschalten. Weil sonst haben wir alle hier ein Echo.
Danke.
Dankeschön.
Genau.
Könnte man auch sagen, statt in Beziehung zu treten, es erfahrbar zu machen, für mich erfahrbar zu machen?
Ich glaube, das Wort Beziehung ist hier wichtig.
Weil das die Du-Perspektive ist.
Genau.
Mhm.
Weil Erfahrung, da ist kein Du drinnen, nicht notwendigerweise. Aber in Beziehung, wenn ich mit jemandem in Beziehung gehe, da ist ein Du drinnen. Und genau dieses, die Beziehung aufnehmen, ist, was diese zweite Beziehung ausmacht. Da ist etwas, was die Katrin vorher angesprochen hat, von dieser Verletzlichkeit und von dieser Offenheit, die in einer Du-Beziehung da ist, die entsteht erst, wenn man sich symbolisch gesehen, gesagt, Auge in Auge sieht. Und nicht vorher.
Ich komme dann auch immer wieder auf den Punkt mit der Hingabe. Ich glaube, es ist dann auch nur möglich, mich dem hinzugeben, nicht diesem Du.
Ja.
Und ich glaube, da kommen wir wirklich an diesen Punkt, was Tom gesagt hat, dass wir es herausfinden müssen auf einem neuen Level, was diese Hingabe ist. Dass diese Hingabe nicht sein kann in einer Selbstaufgabe. Sondern was bedeutet es als dieses Individuum, sich dieser Non-Dualität in Beziehung hinzugeben?
Ich denke, nachdem wir jetzt auch schon zeitlich sehr fortgeschritten sind, dass wir vielleicht jetzt ein paar Minuten aus diesem Gespräch von dem Webseminar zwischen Ken und Endo einspielen. Das werden so 5 bis 6 Minuten sein. Und in dieser Passage sprechen beide wirklich auch darüber, was es heißt, eine Beziehung zu etwas Größerem einzunehmen und welche Herausforderungen das für unsere Zeit darstellt.
Und dieser Ausschnitt wird in Englisch sein. Es gibt keine Übersetzung dazu, aber bleibt dran, wir reden danach darüber und ihr werdet auch, wenn ihr das Englisch nicht ganz versteht, doch mitbekommen, worum es hier geht.
Wir werden es nachher ganz kurz auch versuchen zusammenzufassen.
Ja.
And so the second face of God now, of course, is the, you know, as you stated, you know, is the recognition of spirit as the great other, as that which in the reflection of, you know, I am nothing, I am less than dust.
Yeah.
Because and of course, this is something in your own work. I know that until Integral Spirituality came out, I had never heard you speak about the second face of God. And I know I had always in my own work felt quite strongly about the significance of the second face of God as playing a very important role in the spiritual evolution of the individual. And I remember when, I think we had spoken to some degree about this, but I know when you finally came out and you spoke very clearly and with conviction and forcefully about this, I felt, well, I was relieved, but I was also thrilled, because you made a very important point, which is one that, of course, I've been, actually in my own work working with. But you were saying, which is true, that someone can have an experience of the first face of God, of absolute subject or consciousness, and still their ego doesn't necessarily have to bend its knee.
Right.
And you said I agree with these points, you know, absolutely completely. And one can have a recognition and even an awakening to deep time or to this cosmic context or this cosmic process that produced us, and our ego still doesn't have to bend its knee. But when we enter into the subtle or not so subtle paradoxical dualism of having a dualistic I-thou, as you were saying, with what Martin Buber said, relationship with what spirit is, the ego suddenly has no choice but to bend its knee. And that's why in a truly integral expression and understanding of spirit, unless the second face of God is really given quite a bit of importance, most likely, no matter how how developed the individual becomes and how many experiences of spirit as subject or spirit as process the individual has, the nasty postmodern narcissistic separate self may remain firmly behind the wheel there, and ultimately to become a truly integrally and evolutionarily enlightened individual, the ego is going to have to come down at least on one knee, if not on both.
Absolutely, and it is indeed the easiest thing in the world for the ego, the separate self, and self-contraction, to take up practices that deal with the first perspective of I am-ness and the third perspective of the great web of being. And because neither one of those ultimately demand a conscious surrender of ego. You can fool yourself on those practices. You can look at the great web of life and just hold on to your ego while you're looking at it and say, well, everything is one great evolutionary process, and I am one with it. And so you can say all of that, but not really fundamentally submit the ego to the ultimate divine. And the same way can happen with interior witnessing or just doing interior meditation and asking who am I and so on. That still can leave the ego in place. But when you're orienting to spirit in second person, to some aspect of spirit that is other to this separate self, this small self, that is what really breaks the ego down. That's what forces it to submit its own self-contracting ways. And so integral approach, of course, is to include all three of these perspectives, and as I know you do, but that's exactly right. And I found that since I introduced that notion, started talking about it, so many Buddhists in particular have come up and said, okay, guilty. I was practicing, but ego was still intact, and because I didn't think there really was anything fundamentally greater than my own ego.
Well, but it's nobody's fault, because as you know, you and I have spoken quite at length about this in the past, and as I often say when I'm teaching, I think there's a couple points here. I mean, in my own work for many years, I have been not backing down from insisting that the postmodern narcissistic separate self sense is the most fundamental obstacle to higher development.
Yeah.
And for many years, I think many people really not really either understanding me or really being familiar, deeply familiar with where I was coming from or what I was trying to do, thought that I basically don't get it. that's a kind of outmoded way of looking at things. But I can only tell you that one discovers what an enormous problem the narcissistic, as you were calling it, self-contraction is. We discover what an enormous problem it is only in relationship to how profound is our interest in transcending it. So
right.
If we have no interest in transcending, it doesn't seem to be a big problem, because it
right.
really isn't. But the degree to which we authentically, and I mean truly authentically, want to make some progress as to trying to truly get on the other side of it, which is a Herculean task, I have found.
Yeah.
Then we discover, no, it's actually quite significant. But as we do, for those individuals who do begin to get discover the other side of that part of themselves, the world changes. I mean, the individual becomes a different kind of person. Their motives for being human, for being here in this world, become utterly, radically, and deeply and unmistakably transformed. They become, to differing degrees, truly enlightened human beings. And without transcending ego, that ain't ever going to happen.
Right.
And
okay. Ich denke, wenn man das zusammenfassen will, eigentlich ist es ein zentraler Gedanke, um den es geht, dass nur in der Beziehung zum zweiten Gesicht Gottes, nur in der Du-Perspektive, wirklich das Ego angegangen werden kann.
Ja, genau.
Das ist eigentlich das, was die beiden jetzt in verschiedenen Varianten angesprochen haben. Und das finde ich auch unheimlich spannend, sich anzusehen und auch darüber nachzudenken, warum dem so ist. Weil genau deswegen, weil diese Du-Perspektive eben eine Beziehung des Einzelnen zum Ganzen ist, kommt beides in den Blick. Im Gegensatz zu einer Mediationserfahrung, wo einfach alles ist eins, da ist nichts anderes, kommt hier wirklich etwas im Blick, nämlich der Einzelne und das Ganze, das Individuum und das absolute Gott. Und die Frage ist, ist dieses Einzelne, ich, wirklich in Hingabe zu dem, was das Göttliche ist? Erst wenn ich so beides gleichzeitig sehe, kann ich wirklich auch in den Blick nehmen, wo stehe ich denn als Individuum? Und vielleicht geht es mir eigentlich nur um mich selber, was die Definition von Ego ist. Und erst darin sehe ich wirklich, was Ego ist und das, was Endo am Schluss angesprochen hat, nur wenn man wirklich ein Interesse daran hat, das zu überwinden, nämlich wirklich zur Hingabe zu finden, nimmt man wirklich wahr, was Ego ist.
Absolut. Und ich denke eben wirklich, dass alles auch in diesem Kontext von Evolution zu sehen, dass wir erkennen mussten, dass wir ein Ego haben. Als wir angefangen haben, so wie Waltraud auch gesagt hat, die alte Tradition zu sehen, es funktioniert nicht, dann angefangen haben, buddhistische Praxis zu üben, Meditationspraxis zu üben, war ja auch diese ganze Erfahrung, über was das Ego eigentlich ist, noch gar nicht so etabliert. Und auch zu sehen, deswegen ist es so befreiend jetzt. Wir wachsen hier wirklich in eine neue Dimension der Spiritualität hinein und erwachen dazu, dass diese Hingabe absolut nötig ist, weil wir auch genug Praxis gemacht haben auf dem Meditationskissen, was uns viele, viele tiefe Erfahrungen gegeben hat und Einsichten, aber nicht wirklich zutiefst verändert hat.
Und vor allem, und das ist auch spannend, was uns eine Einsicht in das Absolute gebracht hat, was jenseits der mythischen Vorstellung von Gott ist.
Genau.
Wo Gott eben nicht so dieses mythische Gegenüber ist, das, wo man in der Bibel nachlesen kann, sondern wo es eine sehr reale, sehr persönliche Erfahrung von gibt. Das heißt, wo die Beziehung zum Absoluten einfach nicht eine ist, die aus dem Hörensagen kommt, sondern aus einer tiefen spirituellen Erfahrung. Und insofern ist diese Meditationspraxis, dieses erste Gesicht Gottes, diese erste Perspektive unheimlich wichtig, weil sie durchschneidet alles Mythische. Da wird's real, da wird's eine eigene Erfahrung. Doch dann noch diese Bezogenheit mit reinzubringen, wo beides sichtbar wird, das Individuum und das Ganze, da wird Ego sichtbar.
Genau, und dann, wenn wir das selbst erfahren, in uns selbst, dann können wir wirklich wählen und können wirklich sagen, wähle ich jetzt mein Ego, das ich einfach immer wieder gut fühlen will, oder sehe ich, dass hier die andere Dimension, die auch das Göttliche in dem Gegenüber anfängt, wieder neu zu entdecken, nehme ich die so ernst, dass ich gegen allen Widerstand des Egos, dass ich dem nicht beugen will, mich trotzdem anfange zu beugen und dann mal schaue, was passiert dann eigentlich.
Genau.
Und vielleicht wollen wir noch mal einige von euch zu Wort kommen lassen und vielleicht auch eure Erfahrungen dazu hier zu teilen.
Gut, die Leitungen sind wieder offen.
Ich würde ganz gerne noch mal was sagen zu diesem Bild von vorhin, was wir sehen, blickt uns an.
Ja.
Und ich finde, dass das Tolle an diesem Bild, dass wir das, wir kennen das ganz vertraut, wenn wir einen anderen Menschen oder wenn wir ein Kind anschauen oder wenn wir ein Tier anschauen, das Augen hat, merken wir, dass wir angesehen werden. Aber gleichzeitig merken wir auch, dass wenn wir in die Natur schauen, dass eigentlich die Basis dessen, dass man in irgendeiner Art und Weise berührt ist von etwas, basiert darauf, dass da irgendetwas, was man anschaut, irgendwie in einem in Resonanz tritt. Und das ist ja eigentlich dieses, was damit gemeint ist, was wir sehen, blickt uns an. Und wenn wir heute an der Stufe stehen, dass sich das, was uns anblickt, dass das größer geworden ist, dass wir also heute eigentlich davor stehen, dass wir sagen, der Kosmos schaut uns an, oder wenn man es jetzt mit dem alten Bild sieht, dass Gott einen anschaut, dann ist ja dieser Schock, den man darin spürt, ist ja auch, dass man merkt, man gibt etwas, das man in sich erkannt wird. Und wenn wir heute, sagen wir mal, vor dieser Dimension stehen, dass wir sehen, dass wir in einem großen evolutionären kosmischen Prozess stehen, der jetzt zu sich bewusst wird, ist dieses Anschauen ja auch etwas, das uns erschüttert, weil wir merken, wir werden darin irgendwie erkannt oder ich erkenne mich auch dadurch, dass ich angeschaut werde, muss ich in irgendeiner Art und Weise quasi auch ich komme vollkommen in die Sichtbarkeit und Transparenz. Ich muss quasi auch meine Stellung oder meine Verantwortung an dieser Stelle in irgendeiner Art und Weise sehen und erkennen. Das wäre für mich jetzt dieser zweite Aspekt von dieser, sagen wir mal, dieser Hingabe. Und was ich auch ganz interessant finde, ist, dass in unserer, weil ihr von der Postmoderne gesprochen habt, dass zum Beispiel in der Kunst gab es eine Richtung, wo sehr viele Künstler gesagt haben, what you see is what you get. Also das, was du siehst, ist auch das, was du bekommst oder das, was du siehst. Und das ist eigentlich ganz typisch so ein Verständnis von einem, sagen wir mal, beinahe von einem tautologischen Sehen, dass das gar keinen Bruch mehr zulässt und das scheint da schon eine zynische Gewissheit gibt. Man sieht, was man sieht. Und das ist ja auch etwas, was in unserer, sagen wir mal, nicht nur in unserer Kultur, sondern auch in der Wissenschaft, in unserem wissenschaftlichen Denken oft sehr stark präsentiert wird, dass wir sagen, wir sehen eigentlich die Dinge und da gibt es nichts Inneres oder da gibt es auch kein Geheimnis, da gibt es auch nichts dahinter. Alles, was man sieht, das ist das, was man eben auch sieht und mehr gibt es auch nicht. Und das knüpft sich auch damit, dass eigentlich diese Du-Perspektive, dieses, das, was wir sehen, blickt uns an, verloren gegangen ist.
Ja, das stimmt absolut. Was mich wirklich am meisten betroffen gemacht hat von dem, was du gesagt hast, ist dieses, man wird erkannt. Mhm. Weil ich glaube, da triffst du wirklich einen Nerv in diesem, man wird erkannt, dass jeder von uns wiedererkennt, dass in der Beziehung, und genau deswegen, weil es eine Beziehung zum Absoluten ist, auch es eine Beziehung ist zu etwas, wo man sich nichts vormachen kann, dieses Erkanntwerden, weil hier wird zurückgeblickt und gesehen. Und da wird einfach sichtbar, sowohl Hingabe sichtbar, als auch Nicht-Hingabe, sprich Ego sichtbar. Und das ist das Schöne an dieser Beziehung, das ist diese Sichtbarkeit, die sie produziert.
Ja, genau. Ken Wilber hat das ja eben in dem kurzen Audio beschrieben, als er gesagt hatte, wie er die Buddhisten damit konfrontiert hat und sie dann sagten, guilty, also schuldig, ich habe nicht gesehen, dass da noch ein Ego ist.
Ich würde noch gerne noch was fragen zu dem Ort oder da darauf den Blick werfen, wo ist der Ort, wo man dieses zweite Gesicht sieht. Denn ihr habt sich vorhin in dieser Möglichkeit eines Gurus oder einem Lehrer oder gerade in dem Vorredner dieses in dem Blick eines Kindes oder in dem Gegenüber, in einem Menschen. Und wie ist das? Ist das nicht auch im Leben selber, also in dem, was man als Leben lebt, auch vorhanden? Denn auch da kann man sehen, manchmal man will etwas und es funktioniert zum Beispiel nicht. Das empfindet man, man hadert mit dem Schicksal oder man hat etwas, man wird einfach zurückgewiesen auf sich selbst. Und wenn man da diesen Wendepunkt macht, also anstatt ich bin, der mein Leben lebt, sieht, es gibt wie so einen Lebensentwurf, ein Interesse, etwas, was mich hemmt oder zieht. Also mein Leben hat wie eine Struktur, einen Sinn, und an dem kann man seine eigenen Motive wie revidieren oder sieht, was tue ich denn hier eigentlich? Wen gebe ich mein Leben? Dass da ein Punkt ist, der, wo dieses Du als unsere Erfahrung da ist.
Die Antwort, wenn die jetzt ein bisschen kryptisch kommt, verzeih, ich glaube trotzdem, dass sie den Punkt vielleicht trifft. Weil du nach dem Ort gefragt hast. Und ich glaube, der Ort ist dort, wo es sich zeigt. Und das kann, wie du auch angesprochen hast, überall sein. Aber das Spezielle zum Beispiel an einer Beziehung zu einem spirituellen Lehrer, zu einem Guru ist, wenn die Beziehung echt ist, also wenn das jetzt wirklich eine Beziehung zu einem authentischen spirituellen Lehrer ist, dass ich mir dort nichts vormachen kann. Selbst in der Beziehung, im Blick mit einem kleinen Kind, wenn sich das Göttliche zeigt, und das halte ich für durchaus möglich, kann ich mir doch was vormachen. Aber mit einem authentischen Lehrer, der mich auch wirklich, auch auf dieser Ebene wirklich real sieht, ist dieses sich etwas vormachen, lass ich mich mal so sagen, tausendmal schwieriger. Das ist die Kraft einer echten Schüler-Lehrer-Beziehung. Aber im Prinzip, weil du nach dem Ort fragst, ich würde sehen, der Ort ist ganz unbestimmt, aber gleichzeitig ganz bestimmt einfach dort, wo es sich zeigt, wo sich einfach dieses Gegenüber des Absoluten zeigt, und letztendlich ist es in der eigenen Erfahrung, aber vermittelt natürlich durch alles, was in der Welt sichtbar ist. Und dann gibt es Orte, Plätze, Menschen, wo das klarer sichtbar ist und wo es weniger klar sichtbar ist.
Ich würde ihm sehr zustimmen, was du sagst, Tom. Was auch die Stärke einer Beziehung zu einem Guru ist, einem authentischen Guru, ist, dass es nicht nur so auch die Reflexion der Ego-Motivation ist, sondern auch die Erfahrung, und darin, glaube ich, erkennt man dann auch die authentische Beziehung, denn darin ist genau die Erfahrung des Gottes in dem Gegenüber. Nicht getrennt von dir selbst. Mhm. Diese Erfahrung oder eben in einem Menschen, der eine tiefere spirituelle Verwirklichung hat. Mhm. Ja, wir können ja verschiedenen Menschen begegnen, aus verschiedenen Traditionen sogar. Es kann ein sehr, sehr verwirklichter Christ sein, der uns in seiner Authentizität plötzlich spiegelt, ich bin nicht getrennt.
Ja.
In meiner tiefsten Seele von dem Göttlichen, einfach durch die Begegnung mit diesem Menschen. Mhm. Und die Arbeit eines spirituellen Lehrers ist natürlich ganz speziell, auch das in uns zu wecken.
Ja. Wir haben vielleicht noch Platz für eine, zwei Wortmeldungen, je nachdem, wenn sich jemand noch einbringen möchte. Ich glaube, wir hätten noch kurz Zeit dafür. Ansonsten würde ich gern einfach noch den Aspekt nochmal aufgreifen, den ich wirklich so entscheidend an dem finde, nämlich diese Beziehung zwischen dieser Du-Perspektive und der Frage des Ego und der Sichtbarwerdung von Ego gerade in dieser Beziehung zum Göttlichen. Und wie wichtig es ist, einfach auch diese Perspektive zu praktizieren, weil in dieser Perspektive, das ist jene Perspektive, wo ich mich auch als Individuum wahrnehme. Weil das tue ich ja gerade in der Meditation zum Beispiel nicht. In der Meditation sehe ich mich nicht als der einzelne inkarnierte Mensch, der ich auch bin, sondern da wird eine Dimension aufgerissen, die all das übersteigt. Aber gerade wenn ich mich eben so in meiner Konkretheit ins Auge fasse, sehe ich auch in der Konkretheit was für ein Leben ich lebe und von was ich Ausdruck bin. Ob das ein Ausdruck von Hingabe ist oder von ein Ausdruck von Eigenwille. Eigenwille jetzt im negativen Sinn von Eigenwille, in Abgrenzung zum Ganzen.
Und was diese Praxis angeht, ist es auch etwas, was man wirklich sehen muss, auch auf einer neuen Ebene herauszufinden, was diese Beziehung zu einem spirituellen Lehrer, einem Guru in diesem integralen Sichtweise dann wirklich ist. Mhm. Es ist eben keine prämoderne Beziehung zu einem spirituellen Lehrer. Und ich denke, dass wir hier auch wirklich etwas pionieren, was der nächste Schritt ist, was du gesagt hast. Wir müssen es praktizieren und wir müssen die Orte dafür finden.
Ja, und pionieren auch in dem Sinn von gemeinsam herausfinden.
Ja, weil das ist nicht das, was wir allein machen können, weil es ist in dem Gegenüber, es ist in der Beziehung. Ja.
Und es ist etwas Neues, das erst neu erschlossen werden muss, das noch nicht fertig da ist und wo man auch nicht auf irgendwelche prämoderne Dinge zurückgreifen kann, sondern wo man einfach sehen muss, okay, hier sind wir, sind voll individuierte, voll verantwortliche, postmoderne Menschen. Das hat eine ganz tolle Seite, nämlich diese Eigenverantwortlichkeit, diese Eigenständigkeit. Und es hat eine weniger tolle Seite. Es hat diese Selbstbezüglichkeit, dieser Narzissmus, ich bin das Letzte aller Dinge, das Wichtigste aller Dinge. Und dann zu sehen, okay, von dieser Errungenschaft unserer Kultur und diesen Schattenseiten unserer Kultur, wo geht der nächste Schritt hin, um hier wirklich eine authentische Spiritualität unserer Zeit entwickeln zu können? Und da ist, glaube ich, das, was mit diesen drei Gesichtern Gottes hier aufgeworfen wird von Ken und auch wie es Endo anspricht, unheimlich wertvoll, auch in der Art und Weise, wie man darüber nachdenken kann und Verständnis entwickeln kann, was diese verschiedenen Aspekte des Ganzen ausmacht, um eine moderne Spiritualität zu leben.
Ich denke, damit kommen wir hier auch zum Abschluss unseres heutigen Webcasts. Und danken euch alle für die Aufmerksamkeit. Allen Teilnehmern vielen Dank für eure sehr guten und inspirierenden Beiträge, sich wirklich diesem Thema und dieser Praxis hier gemeinsam zu nähern.
Ja, und auch für alle, die nur per Webcast, nur unter Anführungszeichen, bei Webcast dabei waren, herzlichen Dank für eure Zeit. Ich hoffe, es war auch für euch ein spannendes Gespräch, so spannend, wie es für uns war. Und wir freuen uns auf jeden Fall sehr, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Wir werden nächste Woche dann den dritten Teil, das dritte Gesicht Gottes hier zum Thema machen. Und das wird wieder eine ganz neue Perspektive dessen ausmachen, was es bedeutet, Spiritualität im 21. Jahrhundert zu leben.
Absolut.
Herzlichen Dank.
Herzlichen Dank und einen schönen Abend.
Schönen Abend aus Frankfurt.
Vielen Dank. Danke.